Mal sehen, ob Sie noch den Predigttext im Ohr oder im Kopf haben. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was Gott, der Herr, von dir verlangt. Nichts als sein Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Herrn.
Es ist dir, Mensch, gesagt, was ist gut und was Gott, der Herr, von dir verlangt. Nichts als sein Wort halten und Leben üben und demütig sein vor deinem Herrn. Nochmal. Es ist dir, Mensch, gesagt, was ist gut.
Zu diesem einen Vers gehören noch zwei andere in Micha, Kapitel 6, Vers 6 bis 8. Micha 6, Vers 6 bis 8. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Hat der Herr Wohlgefallen an vieltausend Widdern, an ungezählten Bächen Öls? Soll ich meinen Erstgeborenen hingeben? Für meine Sünde die Frucht meines Leibes als Sühne meiner Seele. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir verlangt, nichts als sein Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Herrn. Ich denke, dass alle von uns Musik gerne haben und da gibt es verschiedene Harmonien, die man lernen oder üben kann. Der einfachste ist eigentlich ein Dreiklang, so im Abstand von drei Tönen. Kommt der nächste oben drüber. Erst so ein Grundton, dann eine Terz, dann eine Quinte. Und das klingt sehr gut. Diese drei Dinge, die wir vorhin gesungen haben, sind eigentlich die drei Töne dieses Dreiklangs: sein Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Worum ging es? Es ging um eine positive Überraschung und dann um eine negative, je nachdem. Israel, vielleicht wissen Sie das, war geteilt in Norden und Süden, dieses Land. Der Nordteil hieß dann Israel, der Südteil Juda. Und die Leute verhielten sich so wie die meisten bei uns, dass sie nicht nur Gott angebetet haben, sondern sie fanden den Gott der Sexualität fantastisch und herausragend und den Gott des Konsums. Der hat sie begeistert und so haben sie Gott angebetet und dann haben sie auch diese anderen Götter mit angebetet. Der eine hieß Baal und Asherah und Astarte, so Liebesgötter und Göttinnen. Und Gott hat ihnen dann ein Strafgericht geschickt und zwar hat er den Nordteil des Landes im Jahr 722 vor Christus dem Erdboden gleichgemacht. Er hat das Land erobern lassen von den Assyrern und hat alle verschleppt in die Gefangenschaft, von der sie nie wieder zurückgekehrt sind. Es war also nicht so wie bei uns am Ende des Krieges, dass doch viele zurückkehrten. Da kehrte überhaupt keiner zurück. Die sind bis heute verschwunden, diese Leute, haben sich irgendwo aufgelöst in den Siegervölkern. Und der Süden des Landes schaute von Weitem zu, sagte, ein Glück, uns haben sie nicht erwischt. Dieser König von Assyrien hat es zwar versucht, aber er hat es nicht geschafft. Auf gut Deutsch, die saure Zitrone hat der Norden gekriegt und das Qualitätsurteil Gottes sehr gut hat der Süden gekriegt, denn sonst wären wir ja auch erobert worden von ihnen. Manchmal täuschen sich Menschen über ihr Verhältnis zu Gott. Manchmal täuschen sich Menschen über ihr Verhältnis zu Gott. Weil ihr Gewissen ruhig ist und schläft, meinen sie, ihr Verhältnis zu Gott wäre in Ordnung. Und dann kann es sein, dass Gott sie auf irgendeine Weise versucht, wach zu machen. Viele Leute rechnen ja Gott vor, was er ihnen schuldig wäre zu tun. Da gibt es ein Beispiel, das Sie vielleicht kennen, wo ein Junge zu Hause seiner Mutter eine Rechnung geschrieben hat. Lassen wir den Jungen mal 10 Jahre alt sein, vielleicht war er noch ein bisschen jünger. Er schrieb also, die Straße gekehrt, 1,50 Mark. Mülleimer rausgestellt, 50 Pfennig. Spülmaschine ausgeräumt, auch 50 Pfennig. Und da hat er so eine kleine Aufstellung gemacht. Sagen wir, er kam vielleicht auf 4,50 Mark. Das hat er dann seiner Mutter hingelegt. Und als sie am nächsten Morgen ins Zimmer kam, fand sie da eine Rechnung von ihrem Sohn unterschrieben, eine Aufstellung. Und die Mutter war sehr betrübt. Warum war sie betrübt? Nicht, weil sie die 4,50 Mark nicht hatte, sondern weil sie die Einstellung nicht gut fand, die hinter dieser Rechnung stand. So rechnen ja manchmal die Leute auch Gott vor, was er ihnen alles schuldig ist. Ich bin so anständig, jetzt müsste doch mein Geschäft laufen, meine Ehe funktionieren, die Gesundheit endlich besser werden, was weiß ich, keine Unfälle sein und dies und jenes. Und dann hat die Mutter dem Sohn auch eine Rechnung geschrieben. Die war sehr lang. Ich weiß nicht, was da alles drauf stand. Da stand 10 Jahre Zeit gehabt für dich. Oft Nächte an deinem Bett verbracht. Deine ganzige Wäsche immer wieder besorgt. Dir vieles beigebracht. Und dann hat sie ganz vieles, was so eine Mutter tut, aufgeschrieben. Ja, und dann stand unten drunter, alles umsonst, in Liebe, deine Mutter. Als der Sohn die Rechnung dann las, am nächsten Tag, sie hatte ihm die Rechnung aufs Bett gelegt, am Abend, da hat er sich sehr geschämt. Das heißt, er hat seinen Fehler eingesehen, nicht weil die Mutter ihn geschimpft hätte, sondern sie hat ihn eigentlich getadelt durch ihr eigenes gutes Vorbild. Durch das Gute, was sie getan hat, hat sie ihm gezeigt, was bei ihm nicht stimmt. Und so hat es Gott hier auch gemacht in Micha 6. Er hat gemerkt, das Verhältnis der Leute ist nicht richtig. Die versuchen mir da allerlei vorzurechnen und da bringen sie irgend so ein Kalb in den Tempel und meinen, ich müsste jetzt was Gutes für sie tun oder vielleicht 2 Kälber oder 10 Widder. Das ist alles falsch, was die Leute da machen. Und dann hat er ihnen vorgerechnet und hat gesagt, wisst ihr, ich habe euch aus Ägypten befreit, ich habe euch Sieg gegeben in verschiedenen Kämpfen. Ich bin eigentlich ein Gott, der gut sorgt für euch. Das könnte Gott auch manchem von uns vielleicht sagen. Weißt du, ich habe meinen Sohn für dich gesandt, dass er für dich am Kreuz stirbt. Ich habe es ermöglicht, dass du eine gute Ausbildung bekommen hast. Ich habe über so viele Jahrzehnte deine Gesundheit behütet. Ich habe es dir ermöglicht, deine Intelligenz in Form eines guten Berufes anzuwenden. Ich habe dir ermöglicht, Menschen zu finden, die zu dir passen. Ich habe dich oft behütet in vielen Gefahren. Manche hast du gar nicht bemerkt. Ja, und so könnte er das fortsetzen. Ich habe dir vieles vergeben. Und dann die Frage, wie sieht deine Liebe aus zu mir? Wie sieht deine Liebe aus zu mir? Und da stellen Menschen plötzlich fest, mein Verhältnis zu Gott ist nicht in Ordnung. Und jetzt überlegen sie, wie könnte man das schnell in Ordnung bringen? Damals dachten sie, ach, müssen wir eben Gott noch mehr Opfertiere bringen. Vielleicht reichen 10 Widder nicht. Hier ist die Rede von Tausenden von Widdern. Das ist ja ein ganzes Vermögen, Tausende von Widder, was die kosten. Bäche von Öl oder ein merkwürdiges Angebot. Sollen wir vielleicht sogar den erstgeborenen Sohn für unsere Sünden opfern? Es war damals üblich, dass man den ältesten Sohn geopfert hat, nicht Gott, sondern diesen 6 Göttern. Ich weiß nicht, ob Sie ahnen, dass auch heute viele Kinder diesen 6 Göttern schon vor der Geburt geopfert werden. Manche nennt das dann Familienplanung. Ich denke, da ist der Unterschied nicht so weit zu damals. Und mit welchen Opfern könnte ich denn Gott zufriedenstellen? Ich weiß nicht, ob Sie die kleine Kirche kennen in Idar-Oberstein, so eine Felsenkirche, die da sehr schön in den Felsen hineingehauen ist. Die Geschichte sagt, ob es so ist, weiß ich nicht, aber man hört es, dass sie an einer Stelle gebaut wurde, wo ein Mord geschehen ist, wo jemand umgebracht wurde und der Mörder hat dann später, als er das gebeichtet hat, einem Priester als Sühne diese Kirche aus dem Felsen gehauen. Der Staat wusste es nicht von dem Mord, nur der Priester. Und die Frage ist, hat Gott ihm seine Sünde vergeben, weil er sein Leben lang geopfert hat, um eine Kirche zu bauen? Ich weiß es nicht, ich kannte diesen Mann nicht, aber wenn er nur die Kirche gebaut hat, hat er sicher keine Vergebung. Nur wenn er das Opfer des Sohnes Gottes am Kreuz angenommen hat und sagt, vielen Dank, Herr Jesus, dass du auch in den Tod gegangen bist, um meine furchtbare Sünde hier zu tilgen, nur wenn er das glaubt, dann hat er Vergebung und ist angenommen. Bei Kindern ist das ja oft ähnlich, plötzlich trocknet der Sohn mittags ab oder fragt, Vater, dein Auto ist schon so lange nicht mehr geputzt, soll ich das nicht mal putzen? Der Vater ist ganz gerührt oder auch überrascht. Und sein Gehirn arbeitet blitzschnell. Hat er was ausgefressen oder will er was erreichen? Oder ist er tatsächlich so freundlich zu mir? Und dann hinterher sagt er, weißt du, ich habe da in der Geschichtsarbeit eine 5 geschrieben. Gut, er hat schon ein bisschen vorgebaut durch Opfer, die er gebracht hat, um das Ganze abzufangen. Viele Menschen möchten so einen Handel machen mit Gott. Dann spenden sie 500 Mark für Brot für die Welt, kommen mal ein Vierteljahr in Gottesdienst, sind mal ein paar Wochen freundlich zu ihrer Ehefrau und dann denken sie, dass alles wieder in Ordnung ist. Aber diese Art von Kuhhändeln klappt bei Gott nicht. Gott möchte nicht, dass wir irgendetwas bringen, sondern er möchte, dass wir uns selbst ihm zur Verfügung stellen. Und dann möchte er uns verändern mit diesen 3 Dingen, die hier genannt waren. Der erste Punkt war Gottes Wort halten. Um Gottes Wort zu halten, muss ich es kennen. Das Wort Gottes besteht nicht nur aus den 10 Geboten, die füllen bei mir so eine halbe Seite in der Bibel. Aber meine Bibel hat 1500 Seiten, das sind also noch 1499,5 andere Seiten, wo Gottes Wort auch entfaltet wird. Um Gottes Wort zu halten, muss ich es erst einmal kennenlernen. Ja, es gibt manche Dinge, die wir übertreten, weil wir gar nicht wissen, was richtig wäre. Auch manche Verkehrsregeln vielleicht, weil wir einfach nicht gelernt haben, was richtig wäre. Gottes Wort halten heißt erst einmal es kennenlernen. Insofern freue ich mich mit jedem von uns, der dieses Wort kennen und lieben lernt. Und ich denke, dass auch an diesen Tagen einige neu beginnen, es für sich persönlich zu lesen. Falls man Fragen hat, ist das ja nicht schlimm. Legt man seinen Zettel in seine Bibel, schreibt seine Frage drauf und irgendwann, wenn einem ein Christ in den Weg läuft, von dem man den Eindruck hat, der könnte einem die Frage beantworten, sagt man, haben Sie mal einen Moment Zeit für mich? Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen hier weitergeben. Und dann wird er das wahrscheinlich beantworten. Wenn nicht, gibt es einen Pfarrer, den man anrufen kann und der einem gerne einmal auch Fragen der Bibel erklärt. Ich denke, dass er auch dazu da ist. Gottes Wort halten heißt erst einmal es kennenlernen und dann heißt es dieses Wort einüben. Ich will nur 2 oder 3 Punkte davon nennen. Ein Punkt ist Vertrauen einüben. Ich kenne sehr viele Sorgen, ich vermute Sie auch. Und Sorgen kann man immer nur überwinden, wenn man Vertrauen dagegen setzt. Und das hat etwas mit Gebet zu tun. Vertrauen einüben, da ist ein Gott, der für mich sorgt und mich nicht irgendwo im Regen stehen oder sitzen lässt. Das muss man sich selbst immer wieder sagen. Und es ist gut, Bibelverse auswendig zu lernen, die dieses Vertrauen untermauern. Zum Beispiel Hebräer 10, Vers 35, werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ein anderer Punkt ist der, danken zu lernen. Wir danken oft so stereotyp für die Familie, dass die noch zusammenhält, für was weiß ich, dass vielleicht die Autofahrt geklappt hat oder was immer es war. Aber für viele Dinge danken wir überhaupt nicht. Haben Sie schon mal für die Sozialversicherung gedankt hier im Land? Für die ganze Kanalisation, die es in so einer Stadt hier gibt? Für die Versorgung und Entsorgung? Haben Sie schon mal für die Ärzte gedankt, für die Politiker, die ihre Zeit einsetzen? Haben Sie schon mal für die Orgel gedankt, die wir haben? Und jetzt könnte man die Liste fortsetzen. Danken macht Freude, wenn wir es üben. Danken fällt uns niemals in den Schoß. Also Vertrauen einüben, danken üben. Ja, und dann heißt eigentlich, wenn man das wörtlich übersetzt hier, Gottes Wort halten, steht eigentlich das Recht tun. Und dazu gehört das ganze staatliche Recht. Da will ich nur 2 Bereiche antippen. Den Bereich der Finanzen. Ist in unseren Finanzen die Wahrheit mitbeteiligt? Ist in dem, was wir finanziell tun, die Wahrheit mitbeteiligt? Oder werden da manchmal Daten korrigiert, ein bisschen vorgeschoben, ein bisschen nachgeschoben, ein bisschen erhöht, ein bisschen erniedrigt? Oder bei Jugendlichen das Alter ein bisschen herabgesetzt, damit man noch als Kind irgendwo auftreten kann? Oder ein bisschen heraufgesetzt, damit man schon als Erwachsener irgendwelche Vorzüge genießen kann? Wie sieht es aus mit den Finanzen und wie sieht es damit auch aus mit der Wahrheit? Auch das Abschreiben in der Schule hat etwas mit Wahrheit zu tun, weil ich ja das Wissen eines anderen benutze, um mir Verdienste zu erwerben. Es geht hin bis zu Verkehrsregeln. Eigentlich alles, auch was der Staat uns verordnet, gehört dazu, es zu halten, einzuüben. Also nicht nur Gottes Wort halten, sondern auch das, was recht ist, tun. Das andere ist Liebe üben, Liebe üben. Üben tun wir alle nicht so gern, weil es etwas mit Mühe zu tun hat. Ja, wer ein Instrument spielt, der weiß, er kann sich nur weiterentwickeln, wenn er irgendwann mal übt. Wenn er nicht übt, bleibt er auf der Stelle stehen. Liebe müssen wir üben, weil sie uns nicht angeboren ist. Uns ist Freundlichkeit ein Stück weit angeboren. Ja, ein kleines Kind, wenn es seine Eltern erkennt, strahlt sie erst mal an. Dieses freundliche Lächeln, das sind meine Eltern, ich strahle sie an, das ist Freundlichkeit. Aber Liebe ist sehr viel mehr. Liebe ist nämlich auch dann noch aktiv, wenn auf der anderen Seite die Gegenseite nicht liebenswürdig erscheint. Und deshalb muss man Liebe einüben. Martin Luther, der immer sehr deftige Worte geliebt hat, sagte zum Beispiel von der Ehe, das sei die Schule der Nächstenliebe, entweder man lernt sie oder man krepiert. Ein deutliches Wort über Liebe einüben. Liebe einüben hat sehr viel mit Geduld zu tun. Jemand sagte, keiner von uns kann leben, ohne Schulden zu machen. Keiner von uns kann leben, ohne Schulden zu machen. Deshalb sollte auch keiner leben, ohne Kredit zu geben. Keiner von uns kann leben, ohne Schulden zu machen. Deshalb sollte auch keiner leben, ohne Kredit zu geben. Kredit ist damit nicht das Geld gemeint, sondern eigentlich Vertrauen ermöglichen. Liebe hat sehr viel mit Vergebung zu tun. Da ist der Sohn, der seine Mutter plötzlich mit sie anredet, um sie zu verletzen. Da ist der Autofahrer, der hinterher einem mit Lichthupe jagt und dann rechts überholt und dann bremst. Und da kann man sich grün und blau ärgern oder jemand vergeben und ihn in Jesu Namen segnen, ihm Segen wünschen, dass er Frieden findet und man selbst ihn auch gewinnt. Da ist Eifersucht, da ist Bitterkeit, da ist Enttäuschung, weil ihm irgendjemand übersehen hat oder bewusst gekränkt hat. Und da brauchen wir immer Vergebung. Jemand, der einem anderen nicht vergibt, reißt die Brücke ein, über die er selbst gehen müsste. Jemand, der einem anderen nicht vergibt, reißt die Brücke ein, über die er selbst gehen müsste. Liebe einüben ist etwas, was jedem von uns gut tut. Wir haben genügend Liebe in unserem Herzen, wenn wir Jesus im Herzen haben. Noch ein Beispiel aus dem Verkehr. Wenn ein leerer Lastwagen irgendwo vorbeifährt und vielleicht die Fahrbahn nicht ganz glatt ist, dann klappert das ziemlich stark. Wenn der Lastwagen beladen ist, macht er viel weniger Lärm. Leere Wagen machen am meisten Lärm. Menschen, die nicht von Liebe beladen sind, machen am meisten Lärm mit Kritik, mit negativen Reden, mit Vorhaltungen. Wenn sie von Liebe beladen wären, dann würden sie viel ruhiger werden und vieles gar nicht mehr aussprechen, weil es nicht mehr nötig ist. Liebe einüben hat etwas mit Gebet zu tun. Ich war nicht bei der Bundeswehr, ich habe keine Taktik studiert, aber ich habe von Leuten aus dem letzten Krieg gehört, gerade dieser Tage wieder von einem älteren Mann, der sagte, ja, wenn die Infanterie da nicht weiterkam, dann haben die schnell telefoniert zur Artillerie, schieß da mal diese Sache da zusammen. Und dann haben die da alle auf einen Punkt geschossen und dann konnte die Infanterie wieder ein Stück weitergehen. Ich denke, dass unsere Gebete die Artillerie sind, die etwas vorbereiten, damit wir im Alltag weiterkommen. Und ich denke, dass wir vielleicht manchmal deshalb auch so sauer oder schnell reagieren, auch falsch, weil wir sozusagen die Eroberung mit der Artillerie nicht vorbereitet haben. Und wenn wir da intensiver werden im Gebet, wird sich auch manches andere verändern lassen. Liebe einüben und dann demütig sein vor deinem Gott. Eigentlich heißt es demütig wandeln mit deinem Gott. Es ist ein Unterschied, ob ich vor jemand etwas mache oder ob ich es mit ihm mache. Und hier heißt es eigentlich demütig sein, wandeln mit deinem Gott. Demut ist eine richtige Selbsteinschätzung Gott gegenüber. Dass ich weiß, mein Leben ist unvollkommen, aber da ist jemand, der hält an mir fest, der liebt mich, den nehme ich sehr ernst. Jemand sagte auch, Demut sei der Mut zum Dienen. Der Mut, sich einsetzen zu lassen, trotz meiner Schwächen. Der Mut, sich einsetzen zu lassen, trotz seiner Schwächen, die einem wohl bewusst sind. Zur Demut gehört auch, sich beherrschen zu lernen, sich selbst die eigenen Grenzen kennen zu lernen. Und zu dieser Selbstbeherrschung gehört auch die Gedankenzucht, dass man Gedanken nicht auf unguten Wegen spazieren gehen lässt, sondern sie in Jesu Namen zurückruft, beziehungsweise in Jesu Namen von sich weist, um von ihnen wieder frei zu kommen. Demut ist kein Griechertum. Christen müssen nicht immer den unteren Weg gehen, das ist völlig falsch. Christen müssen den Weg Gottes gehen und das kann mal der untere sein, das kann mal der obere sein, das kann rechtsrum gehen oder mittendurch. Demut hat nichts mit Griechertum oder mit Weichlichkeit zu tun, sondern Demut ist einfach die richtige Einstellung Gott gegenüber. Ich denke an einen Zimmermann, der von sich sagte, als er zum Glauben kam an Jesus, dass sein Chef das darin merkte, dass er mit ihm nicht mehr alles machen konnte, was er vorher mit ihm gemacht hatte. Ein Zimmermann, der sagte, mein Chef merkte, dass ich zum Glauben kam an Jesus, dass er mit mir nicht mehr alles machen konnte, was er vorher gemacht hatte. Das heißt, er hat dieses weiche, biegsame aufgegeben durch Demut. Nicht durch Härte, sondern durch Demut, dass er Gott mehr Ehre gab als seinem Chef. Und dadurch konnte er manche Dinge, so wie sie vorher liefen, nicht mehr mitvollziehen. Und ich denke, dass der Chef ihn dadurch überhaupt erst achten gelernt hat. Denn jemand, mit dem man alles machen kann, den achtet man nicht. Demut ist die richtige Einstellung Gott gegenüber. Nicht das, was ich Gott zu bringen hätte, ist entscheidend, sondern was ich bin. Dieser Dreiklang, Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein mit Gott. Dazu gehört auch, dass ich Gott nicht immer nur flüchtige Kontakte anbiete. Da heißt es ja demütig wandeln mit deinem Gott. Nicht nur drei Schritte wandeln, das ist ein Stück länger. Also nicht nur so vom Frühstück ein halbes Auge auf die Losung werfen oder zwei Augen auf die linke Bibelseite rechts oben, sondern Zeit haben auch für Gott, mit ihm wandeln. Das ist für manchen sehr neu, für jeden von uns eine Herausforderung, aber es prägt unser Leben und bringt uns in seinen Segen. Ich möchte am Ende noch ein Lied vorlesen, das viele kennen, in dem all das ausgedrückt ist, was ich in Gott habe, nicht das, was ich ihm bringen muss, sondern eigentlich, was mir durch ihn zuwächst. Da heißt es, Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe. Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles Herr bist du. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nähme meine Bürde, wer? Ohne dich zerstieben würden mir im Nu glauben, hoffen, lieben, alles Herr bist du. Drum, so will ich wallen, meinen Pfad dahin, bis die Glocken schallen und daheim ich bin. Dann mit neuem Klingen jauchz ich froh dir zu, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Hab Dank, lieber Herr, dass du keinen von uns überforderst und dass dieser Dreiklang, den du uns hier anbietest, in deinem Wort, in der Liebe, in der Demut, gut ist für jeden von uns. Darüber loben wir dich. Amen.